Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
Mensch, guck mal, FC steht tatsächlich noch für Fußballclub. Was war das schön, mal 90 Minuten nur über Fußball nachdenken zu müssen. 5-1 gegen Bielefeld.
Ich möchte ein Riesenkompliment an meine Mannschaft aussprechen, jeden Einzelnen. Es war heute ein richtig gutes Spiel von den Jungs, da können wir stolz drauf sein.
Ich hatte Spaß im Stadion, du auch?
Ja, klar. Also es war mal so richtig Balsam auf die Seelen der FC-Fans und natürlich auch auf die der Mannschaft und des Trainers, die zwar in der englischen Woche gewonnen hatten, aber irgendwie dann doch keinen Schönheitspreis, den haben sie sich dann gegen Bielefeld abgeholt.
Und warum es so gut gelaufen ist, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Jetzt, wie ihr das gewohnt seid, nochmal die Highlights. 5 Tore gegen Bielefeld.
Blick auf die Uhr, 13 Minuten rum. Der FC ist hier die dominierende Mannschaft, hat schon 2-3 Möglichkeiten gehabt, noch keine ganz klare. Jetzt vielleicht Drexler im Strafraum, über Luft, der Keeper, Tor! Da ist das Ding doch drin, 1-0! Und wieder Dominik Drexler, der entwickelt sich hier zum Go-Getter beim FC. Schon sein 7. Saisontreffer, auch in Ingolstadt hat er geknipst. Hier zu Hause gegen Sandhausen. Nächste Ecke von der rechten Seite. Nummer 3 von Geis. An den 5er Kopfball. Tor! Da ist er! Da ist er! Simon Terodde trifft wieder! 2-0! 21. Minute! Und der Gruß Richtung Fans. Guck mal! Ich bin noch da! Ich kann's doch! Und Cordoba setzt sich durch. Am linken Flügel ist vorbei. Zieht rein in den Strafraum. In der Mitte ist Terodde! Tor! Cordoba macht's alleine! Cordoba! 3-0! Und der FC, ja, der gibt nochmal Gas. Klasse Diagonalball von Geis auf Clemens. Flanke kommt. Terodde! Tor! Terodde! Doppelpack! Terodde mit dem 4-0! Jetzt die Ecke von Geis. Tor! Terodde! Torodde zum dritten! Jetzt ist er Radadolle, Simon! Sein Lieblingsgegner, Arminia Bielefeld, zum dritten Mal bezwungen! Und wieder das Köller-Love im Rhein-Energie-Stadion! Ist Karneval vorbei? Hier nicht!
Haben wir noch zum richtigen Zeitpunkt Tore gemacht, gerade mit den Standardsituationen, die wir dann auch genutzt haben. Und danach ist es auch mal schön hier zu Hause das Spiel zu genießen, so die letzten 20 Minuten. Das haben wir dann auch gemacht. Ich glaube, heute geht auch jeder zufriedener nach Hause.
Also ich denke, die Jungs haben die Antwort gegeben. Also die stört das nicht. Ziel ist der Aufstieg und das haben sie heute gezeigt. 5-1, alles wunderbar.
Ja, es war fantastisch. Wie wir das erwartet haben, erster Platz, wir haben den gehalten und souverän über die Bühne gebracht, würde ich sagen.
Das, was in der Führungsetage passiert, das hat nichts unbedingt mit dem zu tun, was die Leute mit dem Ball am Fuß machen. Von der Driesrup, FC Köln, super.
Driesrup. Ja, also man kann schon sagen, die Mannschaft hat sich komplett unbeeindruckt gezeigt von diesem Theaterzopf in der Führungsetage, Rücktritt von Präsident Werner Spinner. Ja. Du hattest das Gefühl, das lief im Grunde so in einem Fluss von der ersten Sekunde an, ne?
Vielleicht war es ja sogar umgekehrt, dass der ganze Fokus mal weg von der Mannschaft ging und ein bisschen irgendwo anders hin und die ihr Ding machen konnten. Also im Grunde ist ja seit dieser Pause gegen Sandhausen haben sie ja irgendwie die Kurve bekommen. Also damals, als Marco Höger eingewechselt wurde und quasi das Spiel gedreht wurde. Der hat dann ja auch noch in Aue das Tor gemacht. Hat sich so ein bisschen jetzt auch zur rechten Hand von Anfang auf dem Spielfeld. Also man hat so ein paar Szenen gesehen, wo er dem Anweisungen gibt und der die weitergetragen hat. Ja. Also der scheint da eine wichtige Rolle zu spielen. Das war ein Spiel aus einem Fluss von Anfang bis Ende, sind gut reingekommen, sind dran geblieben, haben nie abreißen lassen und hat Spaß gemacht zuzuschauen und ich glaube sogar, wie gesagt, dass es ein bisschen daran lag, dass der Fokus mal nicht so sehr auf der Mannschaft lag, sondern dass mal alle sich auf was anderes konzentriert haben, so konnten die sich mal auf Fußball konzentrieren.
Ja, und Markus Anfang hat sich nach dem Training, jetzt beim ersten Training am Geisbockheim, haben wir nochmal mit ihm sprechen können, auch nochmal dazu geäußert, auch zu dem Thema vorher 3 Siege, aber du hast es ja auch angerissen, die waren jetzt nicht so attraktiv. Jetzt passte beides mal zusammen, das Ergebnis und die Art und Weise, die Spielweise auf dem Platz. Das hat er zum schönen Spiel gesagt.
Ja, es ist natürlich schön, wenn du guten Fußball spielen kannst. Aber das hat halt immer was damit zu tun, wie der Gegner das macht. Und Bielefeld ist eine Mannschaft, die auch Fußball spielen will. Sonst ist es in der Regel so, die Mannschaften legen die Bälle hin und schlagen sie halt nach vorne. Es ist viel erster, zweiter Ball. Ist auch eine Methode, aber das ist halt meistens so. Und dann ist natürlich der Ball weniger zu kontrollieren oftmals. Und ja, das kam uns halt ein bisschen entgegen. Und natürlich dann, wenn du, wie gesagt, gut in die Partie reinkommst, dann die ersten Aktionen gelingen. Vielleicht auch die drei Spiele, die du hintereinander gewonnen hast. Auch auf eine Art und Weise, die du erstmal so an den Tag legen musst. Weil das ist auch zweite Liga und das musst du halt auch dann annehmen in den Spielen. Das haben die Jungs ganz gut gemacht.
Ja, tut natürlich richtig gut. Jetzt in der heißen Phase, in der sind wir ja im Grunde schon, letztes Saisondrittel. Aber Markus Anfang hat es auch angesprochen, der Gegner hat natürlich dann irgendwo auch ein bisschen mitgespielt. Durch seine Spielweise kam dem FC schon entgegen und der FC hat es gnadenlos ausgenutzt. Also Bielefeld kam ja gar nicht rein.
Ja, der Kollege Ortega hat mir ein bisschen leid getan, ne? Der wusste, hatte die ganze Zeit, der Torwart der Bielefelder hatte die ganze Zeit den Ball und sollte den irgendwo hinspielen und hatte überhaupt keine Ahnung, wohin. Der FC hat den die eigentlich ganz gut zugestellt und da war auch zu wenig Bewegung drin, letztlich um es fußballerisch zu machen. Und wenn du dem FC den Gefallen tust, mit ihnen Fußball zu spielen, dann kann das wie am Wochenende dann schon mal leicht in die Hose gehen.
Ja, und Anfang hat ja auch ein bisschen was umgestellt.
Ja.
Im Zentrum mit in Anführungsstrichen zwei Sechsern gespielt, Geis und Höger, wobei die nicht immer beide auf der Sechs aktiv waren, sondern der eine auch mal vorgezogen hat. Sie haben sich abgewechselt, mal hat sich der eine hinten reinfallen lassen, der andere war etwas offensiver. Das hat super funktioniert, ne?
Das Zusammenspiel. Also ich finde halt auch der... Also nicht nur die beiden, sondern auch Meret dahinter ist eigentlich der bessere Mann für die Dreierkette. Also das sah in den Wochen davor irgendwie ein bisschen auch immer irgendwelchen Ausfällen geschuldet. So aus, als wäre Geist der Quarterback in der Box, der beschützt von den Innenverteidigern die Bälle verteilen kann. Aber so Meret ist halt auch noch ein Innenverteidiger dazu, der halt Fußball spielen kann. Und dann hast du davor noch zwei, die halt kicken können. So hast du ein Dreieck, mit dem du halt richtig Fußball spielen kannst. Das Ganze ist, hat man in der ersten Halbzeit in ein, zwei Szenen gesehen, durchaus geschwindigkeitsanfällig. Also wenn Geis auch oder auch mal Höger ins Laufen kommen, dann kann es schon mal Schwierigkeiten geben. Aber die haben so viel fußballerische Klasse, dass das gerade in der zweiten Liga ganz schwer wird, die da in den Griff zu bekommen.
Ja. Hören wir mal kurz, was Johannes Geis zu diesem Tandem Höger Geis sagt.
Ja, war so abgemacht, dass Högi und ich uns so ein bisschen abwechseln oder je nachdem, wie Bielefeld spielt, dass wir auch mit zwei Sechsern spielen. Und dann haben wir aber mit einer Raute gespielt oder beziehungsweise mit drei Mann im Mittelfeld und haben uns dann einfach abgewechselt, dass jede Position immer besetzt ist. Und ich denke, es ist schwer für einen Gegner, sich darauf einzustellen, wenn da immer ein anderer in den Raum reinkommt. Ja, und hat, denke ich, heute super geklappt.
Ja, und die beiden kennen sich ja auch schon eine Weile, ne? Ja. Aus alten Schalker Zeiten war ja fast sowas wie eine Wiedervereinigung. Ja. Die haben nicht lange gebraucht, um miteinander zurechtzukommen. Also das hat im Grunde vom Beginn an gut funktioniert.
Waren schnell auf Betriebstemperatur und haben das Spiel angekurbelt, immer wieder auch mit langen Bällen operiert und dann halt Cordoba und Terodde ins Spiel gebracht, was natürlich auch eine Personalie war, die durchaus nicht unbedingt zu erwarten war, die aber gegriffen hat. Ne? Also Simon Terodde für Anthony Modest. Hat ganz gut funktioniert, oder?
Dreierpack, das war wieder der alte Simon on fire. Zwei Tore nach Standards wieder, zweimal Ecke, Geis, zack rein. Der FC jetzt, glaube ich, schon bei 21 Standardtoren, 22 sogar. Ja. Also fast ein Drittel aller Tore, die er erzielt hat, hat der FC über Standards gemacht. Das ist natürlich dann schon eine brutale Waffe. Ne?
Ja, was haben wir gemeckert über die Defensivstandards, aber offensiv funktioniert
es. Wenn sie vorne reinfallen, ist alles gut.
Ja, dann ist alles in Ordnung. Nein, aber das... beim Thema gemeckert muss man dann noch sagen, da muss man jetzt auch mal den Trainer loben. Also ich hatte zeitweise das Gefühl, er versenzt das Thema Terodde total. Also mit der frühen Auswechslung dann direkt im ersten Spiel in Paderborn mit diesem Ding am Tag nach dem Geburtstag erst in der 89. Minute einzuwechseln. Man hatte das Gefühl, der Simon nimmt jeden Tag den Kopf ein bisschen weiter runter. Jetzt die Kehrtwende, hat ihn von Anfang an gebracht. Dann ganz bemerkenswert, diese Szene, wo er John Cordoba an die Seite nimmt und mit ihm spricht und ihm erklärt, warum er raus muss. Das war auch eine schöne Erklärung. Ich kann nichts dafür, dass du bei jedem Tor das Trikot ausziehst und jetzt auf vier gelben Karten stehst. Nein, und den dann drin zu lassen und dann macht er noch zwei Buden, dann musst du halt sagen, da hat der Trainer mal alles richtig gemacht und hat jetzt drei Stürmer, die Selbstbewusstsein haben und die halt spielen wollen. da wird jeder mal zurückstecken müssen, aber jetzt bist du ein bisschen da, wo die Frankfurter in der ersten Liga sind mit ihrer Büffelherde vorne. Das ist jetzt beim FC so ähnlich, wenn die drei Ochsen da kommen, dann glaube ich, ist in der zweiten Liga, das gibt es nicht viele Defensivreihen, die sich da in den Weg stellen können und erfolgreich sind.
Ja. Du hast angesprochen, die Auswechslung von Córdoba, so um die 64., 65. war es, glaube ich. Ne? Klar, zum einen, weil er schon bei 4 gelben Karten steht. Zum anderen hat er jetzt im Nachhinein auch das nochmal begründet damit, dass Toni Modest dann einfach auch wieder seine Spielzeit bekommen soll und die auch braucht. Und sie wird jetzt umso wichtiger. Und da sind wir leider beim großen Wermutstropfen. Simon Terodde fällt aus 10 Tage lang. Mandelentzündung hat der Trainer heute, sprich Dienstagvormittag, bekannt gegeben. Er wird medikamentös behandelt mit Antibiotikum. Heißt, er kann da lange Zeit jetzt erstmal gar nicht trainieren, fällt gegen Duisburg aus.
Ja, der große Vorteil ist eine Länderspielpause und von daher ist es gut. Nein, aber was halt auch dann wichtig war, dass es halt nicht immer nur der Wechsel Terodde zu Modest ist, weil du dann das Gefühl hast, der eine ist gesetzt und die anderen beiden müssen sich beugen und dann entsteht Neid, dann entsteht ein Gegeneinander. So kannst du dich die ganze Woche im Training kannst du probieren, an der Seite von dem jeweils anderen das bestmögliche Paar zu stellen und dann kannst du vom Trainer auch erwarten, dass er dich aufstellt. Und das ist eine Situation, die du erstmal hinbekommen musst als Trainer, das hat er geschafft. Das war letzte Woche noch so nicht abzusehen, dass er das hinbekommt.
Ja, und vielleicht hat der Terodde tatsächlich auch diese Pause, dieses eine Spiel auf der Bank einfach mal gebraucht. Willst du als Spieler natürlich nicht wahrhaben, du willst immer ran, ist ja keine Frage. Aber in der ersten FC-Zeit von Modest hatten wir auch mal so einen Fall, als Stöger Modest sogar auf die Tribüne mal gesetzt hat, mal ein Zeichen gesetzt hat, ihm man da eine Zwangspause gegönnt hat und danach kam der wie verwandelt wieder auf den Platz und hat geknipst.
Dann also war mal, es ist Spiel, wo er dann den Vorlage Freddy Sörensen dann das Tor zum Sieg über Dortmund.
Es ist manchmal verrückt, der Fußball. Und so gesehen hast du völlig recht. Markus Anfang hat da alles richtig gemacht, richtig gehandelt, aber das Ganze auch richtig moderiert, glaube ich. Ich glaube, der hat da aktuell einen guten Draht zu allen drei Stürmern.
Ja, also und wie gesagt, es sah letzte Woche hätte ich noch hier was anderes gesagt. Also es sah da anders aus, das hat er jetzt wirklich gut hinbekommen. Da brauchst du auch ein bisschen Glück zu, dass das Spiel so läuft, wie es läuft. Toni hat diesmal kein Tor gemacht, so ist es halt. Jetzt bist du halt ja voll auf Kurs. Jetzt hast du, jetzt kommen natürlich diese 4 Spiele mit den Gegnern, wo du in der Hinrunde das Tief hattest. Ne? Die Heimniederlage gegen Duisburg.
Da gibt es noch ein bisschen was auszumerzen. Ne? Duisburg macht jetzt den Anfang im Moment auf dem Relegationsabstiegsplatz mit 21
auch
Pünktchen.
Auch nochmal richtig Gas geben. Ne?
Wobei Markus Anfang jetzt auch nochmal gesagt hat, im Hinspiel haben wir uns im Grunde selbst geschlagen, hat er auch recht. Das war jetzt nicht so, dass Duisburg den FC da an die Wand gespielt hätte, sondern das war natürlich haarsträubende Fehler. Das war ein gebrauchter Tag vom FC. Also das können die deutlich besser und werden sie, ich bin überzeugt, auch besser machen jetzt im Rückspiel.
Ja, also dass der ich meine, es ist ohnehin so, dass bei den meisten Spielen in der zweiten Liga, wenn der FC geschlagen wird, er sich zum Teil selbst schlägt, einfach einfach von den Voraussetzungen her. Aber da werden sicher jede Menge Fans am Sonntag mit nach Duisburg fahren. Also das Einzige, was so ein bisschen nach Derby aussieht eigentlich in diesem Jahr, aber eigentlich auch keins ist. Dafür ist es halt zu klein, der Gegner. Aber das wird ein munteres Spielchen und die werden schon heiß da in die Partie gehen.
Lass uns noch über eine andere Umstellung sprechen. Jonas Hector hat ja hinten links in der Dreierkette gespielt. Und was ich so bei den Fankommentaren zum Beispiel auf Facebook gelesen habe, da waren auch einige sehr zufrieden, dass der wieder da hinten links gespielt hat. Jetzt nicht als linker Außenverteidiger, sondern in dem Fall jetzt in der Dreierkette. Aber das war im Grunde auch ein ziemlich fehlerloser Auftritt von ihm.
Das hätte man schon eher so sortieren können. Ne? Also das ist eigentlich...
Also hat durchaus Zukunft.
Ja, es ist eigentlich auch in der Formation, in der es den linken Verteidiger nicht gibt, die logischere Lösung mit ihm. Jetzt zurückkommt ja Schichos zurück, aber der kann dann ja im Grunde für Sobisch auch spielen und dann hättest du eine Dreierkette, die auch, glaube ich, in der Liga ihresgleichen sucht und hättest davor die zwei Sechser, wenn das jetzt das System ist, wobei wir dann immer weiter von diesem Anfangssystem wegkommen, aber solange es funktioniert, ist alles gut, solange wir damit aufsteigen das hat gepasst. Nee, Jonas hat mir gut gefallen. Vielleicht auch nochmal, ich meine, wird ja sehr, sehr interessant noch diese Woche, ne, ob er nominiert wird. Also ich meine, das ist sicher keiner,
von Herrn Löw,
ist ja sicher keiner, für den Jogi Löw nach Köln fliegen würde, um ihm zu sagen, dass er nicht mehr nominiert wird, weil dafür hat er nicht ganz den Stellenwert von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng. Die Nummer ist noch offen. Mhm. Wenn Löwy nominiert, möchte ich Uli Hoeneß nicht. Also ich kann mir schon gut vorstellen, was dann Uli Hoeneß sagt.
Ich würde die Reaktion gerne sehen.
Ja, also wir
ich hoffe,
gerne mal
Hector nächsten. Wird nominiert. Also allein ja, natürlich, nein, weil ich es ihm gönne, aber
aber
da bin ich auf die Reaktion gespannt. Ja. Ja,
Hummels spielt zu null in Liverpool und Hector krumpelt gegen Paderborn. Nein, aber das ist jetzt böse, zu böse. Nein, aber das ist halt irgendwie als Mats Hummels oder Jerome Boateng würde ich mich dann schon fragen, ob hier noch alles richtig läuft. Nicht ganz unberechtigterweise. Für den Jonas wäre es natürlich eine tolle Sache, weiter dabei zu sein. Es hat natürlich nicht so Außenwirkungen und Zeichensetzungen, wenn auch keinen so großen Impact aufs Mannschaftsgefüge, wenn du Jonas Hector, ob du den raus oder dabei nimmst in der Nationalmannschaft. Er gehört ja eigentlich auch noch zu diesem Team, das damals beim Confed Cup quasi erfolgreich war und von daher, vielleicht ist er nochmal dabei, aber das Echo aus München wird kommen, da bin ich mir sicher.
Wir warten das ab. Lass uns noch über Dominik Drexler sprechen. Weil wir ja die drei Stürmer, die ja sowieso immer treffen, ansprechen, aber Dominik Drexler, ich habe es ja in meinem Live-Kommentar angesprochen, der wird langsam echt zum Goalgetter und dann hat er ja noch jede Menge vorbereitete Tore auf dem Konto. Ja. Also was ist zum Teil gerade auch in der Hinrunde über den geschimpft worden, ne? Der Kieler da, was will der hier, warum ist der geholt worden? Also so einen Topscorer in deinen Reihen zu haben?
Für mich in der ersten halben Stunde der beste Mann am Platz, also weil war wirklich super präsent, vielleicht sogar noch stärker als Cordoba und Terodde in der Anfangsphase, dann mit dem wichtigen Tor. Der Domme hat natürlich immer noch so ein Problem des Standings bei den Fans. Das liegt ein bisschen an seiner Spielweise. Da bin ich auch kein großer Fan. Also dieses ewige Liegenbleiben und Lamentieren ist manchmal ein bisschen too much, auch für mich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber er bräuchte das ja gar nicht. Er hat so geile Qualitäten, die er da jetzt auf den Platz bringt. Und er wäre, glaube ich, schon längst einer der Publikumslieblinge, wenn nicht diese Geschichte und diese Kieler Vorgeschichte wären. Aber ich glaube, das ist auch einer, mit dem man, also haben am Anfang viele gesagt, er hat niemals Bundesliga-Format. Mhm. Ich weiß nicht. Also wenn er so effektiv weiter spielt, dann ist das sicher ein Mann, der dir auch eine Etage höher weiterhelfen kann.
Ja. Gebt dir recht, was diese in Anführungsstrichen Fallsucht betrifft, das ist mir manchmal auch ein bisschen zu viel. Ja, aber auf der anderen Seite ist er ja einer, der auch jetzt nicht nur glänzt mit Assists oder selbsterzielten Treffern, sondern der ja auch unheimlich viele Wege geht. Also der läuft immer in jedem Spiel enorm viel. Der ackert ja auch für die Mannschaft, arbeitet auch oft viel mit nach hinten. Also ist ja keiner, der da phlegmatisch irgendwo vorne rumsteht und wartet, bis ihn der Ball irgendwann erreicht, sondern macht ja immer wieder diese tiefen Läufe auch. Da hat er ja einen hohen Stellenwert auch bei Markus Anfang, der genau das von ihm auch verlangt und ist ja auch ein sehr schlauer Spieler. Also der erkennt ja Situationen auch immer wieder gut, weiß, wo er und wann er in diese Räume reinlaufen muss. Und wenn die zum Beispiel so gut kommen wie bei diesem Pass von Höger, ne, zum 1:0, ja, dann geht der Plan halt voll auf.
Ja, und man muss halt sagen, also gerade letztes Jahr, als sie so abgestürzt sind, war das ja dermaßen eine Schwiegersohn-Truppe, da tut vielleicht einer, der auch mal einen Ellbogen auspackt oder auch mal ein bisschen eklig ist für den Gegner, der Mannschaft gar nicht schlecht. Also das und in der Tat, er ist, also Schichos hat mal über seinen Kumpel gesagt, das ist ein Unterschiedsspieler, also der kann dann in der Situation, dann sucht er genau den Raum, den dann irgendwie einer mit den langen Pässen findet und du hast ja einige, die den können, also Geisi kann, Högi kann. Da muss aber auch einer hinlaufen und der ist das zurzeit und macht sie dann nur noch eiskalt rein, die ja am Anfang, glaube ich, alle über auf die Tribüne geschossen hätte. Und ja, wenn es läuft, dann läuft's. Also ist sicher aus Anfangsmannschaft ja sowieso nicht wegzudenken, aber er hat gute Gründe, den spielen zu lassen.
Blick auf die Tabelle, ja, sieht sehr erfreulich aus. Erster natürlich weiterhin als Tabellenführer mit 51 Punkten. Ja. Ein Zeller vom HSV, der mal das Derby mit 4:0 gewonnen hat beim FC St. Pauli.
Also geht es nur noch um die Meisterschaft.
Ein Feuerwerk, allerdings nicht auf dem Platz, eher weniger, sondern auf den Rängen. Muss ja mehrfach unterbrochen werden, die Partie. Ja, und dann ist schon so eine kleine Lücke zu Union Berlin, 47 Zähler. Und dann wird es richtig groß, ne? Ja. Was also das Polster betrifft auf den vierten FC St. Pauli. im Grunde ist es auch so ein Vierkampf jetzt ein Dreikampf geworden, oder?
Ja, also es, wenn überhaupt. Ne? Also es scheint doch jetzt dann sich, also du musst jetzt ein bisschen nachlegen noch, aber wenn es scheint sich jetzt zu erlegen. Also jetzt, was wir alle am Saisonbeginn prognostiziert haben, dass sich am Ende die beiden Großen da oben durchsetzen werden, das scheint jetzt zu passieren. Union versucht noch dran zu bleiben, aber am Ende des Tages glaube ich, dass es am 29. Spieltag in Müngersdorf um die Meisterschaft gehen wird.
Hören wir noch kurz rein, was Markus Anfang zum Dreikampf sagt. Er ist sich da noch nicht ganz so sicher, aus guter Erfahrung.
Die zweite Liga ist so verrückt, ich sage da besser nie was zu, weil wir hatten das im letzten Jahr fast bis zum Schluss unten und oben. Die Tendenz geht in die Richtung, aber man weiß halt nie. Ich meine, wir haben im Hinspiel gegen Duisburg haben wir uns selber geschlagen. Ich hoffe, dass wir es jetzt besser hinbekommen in Duisburg und dass wir einfach uns auf uns konzentrieren und unseren Weg gehen, weil das ist, glaube ich, das alles Entscheidende.
Weitermachen, ne? Nicht locker lassen, punkten. Jetzt angefangen mit Duisburg am Wochenende und dann geht es nach der Länderspielpause weiter. Und ähnlich sieht das auch Marco Höger, der jetzt sich schon richtig freut auf die heiße Phase, auf den Endspurt.
Es werden jetzt immer weniger Spiele. Jeder Fehler wird jetzt bestraft oder kann entscheidend sein. Daher ist das natürlich wichtig, dass die Brust jetzt breiter wird und das Selbstvertrauen mehr wird. Und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir vor der Länderspielpause im letzten Spiel nochmal daran anknüpfen. Dann haben wir Pause, können ein bisschen regenerieren und dann geht es voll in den Endspurt und dann hoffen wir alle, dass wir am Ende der Saison auch unser großes Ziel erreicht haben.
Das große Ziel heißt Aufstieg.
Und nichts anderes.
Ja, also ich glaube kaum, dass man sich das noch vom die Butter dann noch vom Brot nehmen lässt. Jetzt muss man den Flow mitnehmen. Der Högi hat recht. In die Länderspielpause, dann kann man nochmal Luft schnappen und dann geht's richtig heiß in den Endspurt und dann haben wir, glaube ich, dank der vielen Tore, glaube ich, ganz, ganz viele Liter Freibier am Ende der Saison und den Aufstieg zu feiern, da bin ich mir recht sicher.
Aber so insgesamt zeigt diese Phase jetzt auch wieder, ne, wie schnelllebig der Fußball ist. Nach Paderborn kriselte es. Es gab diese Ansprache von Armin Fee, auch die Kritik Richtung Mannschaft, Richtung Trainer. Und jetzt, nach dem Spiel gegen Bielefeld, zack, kriegt dann richtig dickes Lob der Trainer von Armin Fee.
Ja.
Und geht als, ihr habt es glaube ich auch geschrieben, ne, als der große Gewinner im Moment daraus hervor.
Das wollte ich sagen, also er hat halt die Stürmerkiste gut gehandelt, er hat 4-mal in Folge gewonnen, er ist klar auf Aufstiegskurs, hat die Krise auch gehandelt, hat natürlich jetzt auch durch dieses ganze Theater im Vorstand auch dadurch an Statur gewonnen, weil halt, er war da in der Diskussion und hat trotzdem die Nerven behalten. Hat es dann mitbekommen, dass er in der Diskussion ist und hat aber trotzdem seinen Weg nicht verlassen und ist dran geblieben und jetzt geht es halt Richtung Aufstieg hoffentlich.
Ja, er bleibt sich aber auch in dieser Phase treu. Hängt das nicht zu hoch, dass er jetzt auf einmal viel Lob bekommt? Auch das Lob von Armin Fee hat er sich relativ unbeeindruckt gezeigt, genauso wie es damals eben mit der Kritik auch war.
Am Ende war es ja, glaube ich, zwangsläufig erstmal nur ein Fingerzeig in der Situation, wo einfach die Ergebnisse ausgeblieben sind. Und man sollte die Dinge einfach nicht immer zu persönlich nehmen. Und ich mache meine Aufgabe und wir werden unser Ziel auch, meiner Meinung nach, erreichen.
Armin Fee hat sich auch nochmal, und damit machen wir jetzt vom Sportlichen den Schwenk dann doch wieder zur Vereinspolitik, hat sich auch nochmal in 100% Bundesliga bei RTL Nitro geäußert.
Ja, ja.
Ne, nach diesem ganzen Zopf in der Führungsetage Rücktritt Werner Spinner und hat da doch relativ deutlich nochmal gesagt, ich habe eine Allergie auf Intrigen, das ist etwas, was absolut nicht dienlich ist und dem Ganzen schadet. Und weiter hat er gesagt, und wenn in einem Club ständig Unruhe ist und eigene Interessen und eigene Eitelkeiten in den Vordergrund gestellt werden, egal von wem es ist, dann wird dieser Club nicht erfolgreich sein auf Dauer. Und weiterführend hat er dann noch ergänzt, wenn sich das nicht ändern sollte, wird es schwierig mit mir. Das
sind natürlich wieder relativ harte Aussagen. Also erstmal ist ja die Frage, wenn man es mal kurz analysiert, wo ist die Intrige? Also wo ist die Intrige, wenn der Präsident mit seinen Vorstandskollegen über das Thema Manager oder Trainer reden will? Das muss das gute Recht sein. Armin Fee hat auch in der Sendung gesagt, die Clubführung, die müssen alles untereinander wissen. Ich bin da einer Meinung. Ich finde halt, ab dem Punkt, wo halt der Vorstand über die Geschäftsführung sprechen will, braucht die Geschäftsführung das nicht wissen. Nee, sie darf es sogar nicht wissen, weil du musst auch untereinander diskutieren können. Das ist jetzt da nicht mehr der Fall gewesen. Und er hat recht, es dürfen keine persönlichen Eitelkeiten über dem Wohl des Clubs stehen. Allerdings dadurch, dass man halt diese ganzen Zwist jetzt öffentlich ausgetragen hat, und das hat er ja bewusst gemacht, weil er sagt, er hätte eine Allergie dagegen, dann muss man sagen, ist ja auch was von ihm nach außen gedrungen. Also er müsste sich da eigentlich mit reinnehmen in die Kritik. Er hat ja, also, ne, und von daher, ja, Aussagen, die ein bisschen, ich weiß nicht genau, wohin sie führen sollen halt irgendwo, weil er wünscht sich wohl, dass nichts nach außen dringt, aber dann kann er auch nicht entscheiden, was denn jetzt das ist, was nach außen dringen soll und was nicht. Aber das glaube ich, wenn ich ihn richtig verstehe, dann soll das wohl so sein. Also,
ja, es bleiben spannende Zeiten. Ne? Vor allem, weil ja jetzt feststeht, wer in den Vorstand aufrückt, wie erwartet.
Ja,
der Vorsitzende des Mitgliederrats, Stefan Müller-Römer, genau, der natürlich sehr viel Erfahrung mitbringt, weil er sich ja schon seit vielen, vielen Jahren aktiv beim FC einbringt. Ja. Vornehmlich anfänglich in der Oppositionsrolle. Jetzt kommt er vom Kritiker in die Rolle des Gestalters, wenn man so will. Also ja, mal auf die andere Seite.
Ja, wobei
für ein halbes Jahr, das nur ganz kurz ergänzend, weil im September ja die Mitgliederversammlung ansteht und da wird der Vorstand dann komplett neu gewählt.
Mhm. Wobei der ja am Anfang, also Anfang meine ich jetzt 2012, als Werner Spinner Präsident wurde, schon wesentlich mitgestaltet hat in der neuen Satzung. Ne?
Das sollte man richtig, nicht vergessen.
Ja. Jetzt rückt er in den Fuß.
Maßgeblich nur ganz kurz dazu beigetragen, dass eben die Mitglieder jetzt deutlich mehr Mitspracherecht haben und mehr mitentscheiden können.
Eine moderne demokratische Satzung geschaffen. Die eigentlich ganz gut funktioniert. Und jetzt auch in der Krise, muss man ja sagen, ist ja auch für alles vorgesorgt. Es passiert jetzt nicht, es gibt kein Machtvakuum, ist relativ schnell alles geregelt worden. Gestern hat er dann bei Werner Spinner quasi das Rücktrittsgesuch abgeholt, hat der Mitgliederrat einen Nachfolger bestimmt. Das ist er selbst, jetzt rückt er in den Vorstand rein. Jetzt wird es allerdings spannend, weil wir genau die Diskussion jetzt haben. Jetzt sitzt Stefan Müller-Römer mit Toni Schumacher und Markus Ritterbach im Vorstand mit den Vizepräsidenten. Und die Frage ist, dürfen die jetzt über die Geschäftsführung diskutieren? Dürfen die jetzt zum Beispiel über die Sätze von Armin Fee, der ja sagt, wenn sich hier nichts ändert, dann wird es schwierig mit mir, heißt, dann verlängere ich vielleicht meinen Vertrag nicht. Kann der jetzt mit denen darüber diskutieren oder muss er erwarten, dass das alles bei der Geschäftsführung landet? Das ist halt so eine Problematik, die halt durch diese ganze Situation jetzt aufgekommen ist und wo es spannend wird, wie sich gerade Ritterbach und Schumacher verhalten, weil ich habe es heute ein bisschen in die Richtung kommentiert, es muss jetzt jeder ein bisschen Vertrauen wieder einbringen, aber du musst das Vertrauen dir auch verdienen, indem du dann nicht hinter dem Rücken schon wieder falsch spielst.
Stichwort Vertrauen, glaube ich, sollte über allem stehen, denn aus der ganzen Geschichte, wie sie sich jetzt abgespielt haben, ist ja, glaube ich, keiner als Gewinner rausgegangen. Alle haben ihre Fehler gemacht. Ich glaube, das können wir so als Tenor auf jeden Fall festhalten. Und sie haben ja alle so gesehen Besserung gelobt und gesagt, auch Ritterbach hat es ja in einem Interview gesagt, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, das muss aufhören, diese Indiskretionen, so hat es erst, glaube ich, formuliert, viel spricht von Intrigen. Also von den Aussagen geht das natürlich alles in die richtige Richtung, aber ob sich das dann auch so umsetzen lässt, das wird jetzt halt die spannende Frage.
Aber auch hier wieder das Thema Indiskretion ist was ist nach außen gedrungen? Das ist nach außen gedrungen, dass es eine Sprachnachricht gab, die Werner Spinner an seine Vorstandskollegen geschickt hat. Auf dem Stand waren wir letzte Woche noch nicht, deshalb erzählen wir es vielleicht nochmal ganz kurz. Das haben sie am Freitag in dem Interview in der Rundschau dann öffentlich gemacht, Markus Ritterbach, um dem Eindruck zuvorzukommen, dass die Geschäftsführung da alleine irgendwie den Präsidenten aus dem Amt geputscht habe. Im Gegenteil, offenbar war man sich einig mit den beiden Vizepräsidenten, dass Spinner isoliert sei. Wobei ich dieses Interview auch durchaus kritisch sehe, weil genau da sind wir an dem Punkt, die vier sagen dann, nee, hier geht's nicht weiter, also und isolieren damit den Präsidenten und dem bleibt am Ende nichts anderes übrig, als zurückzutreten. Ist natürlich auch eine Form von, wenn Sie das Wort Putsch nicht hören wollen, mir fällt gerade kein anderes ein, aber das ist ja auch eine metaphorische Geschichte halt irgendwo. Und dann, was ich auch bemerkenswert fand, war dann halt das Ritterbach-Interview auf Sky, wo er dann auch der sehr scharf nochmal Richtung Fee gesagt hat, dass sie damit ganz und gar nicht einverstanden waren und im Grunde sinngemäß ja auch gesagt hat, warum die Personalie Fee nicht zur Disposition stand, war, weil man sich im Aufstiegskampf befindet und alle Kräfte bündeln müsste. Da frage ich mich, und wenn nicht, wäre dann sein Job los gewesen? Aber soweit ging es da nicht. Ne? Also ist halt Für mich stellen sich immer noch die Frage, wer hat die Nachricht aus dem Vorstand an die Geschäftsführung weitergegeben.
Und Ritterbach hat in diesem Sky-Interview gesagt, von ihm wäre sie nicht durchgesteckt worden.
Ja, also das gibt ja noch zur Ergänzung. Gibt eine überschaubare Konstellation.
Also, ja. so viele kommen nicht in Frage, ja, aber bringt jetzt, glaube ich, auch nichts, da genau, jemanden zu verdächtigen. Da stecken wir nicht drin. Das ist, genau. ist es auch passiert, das lässt sich ja nicht genau. mehr rückgängig machen. Das Ding ist uns ans Rollen gekommen, die Frage Spinner ist nur, zurückgetreten ja. und Müller-Römer jetzt aufgerückt.
Ja, die Frage ist nur, wie viel Gift ist das für die Zukunft in der Zusammenarbeit oben? Das ist das, was ich mich wirklich frage und wo man halt dann die nächsten Wochen abwarten muss. Dazu kam noch dieser Satz von Armin Fee Richtung Stefan Müller-Römer, dass man ja jetzt, den er ja einst als der mit dem Doppelnamen sei unerträglich und Vollamateur als Mitgliederrat tituliert hat und der dann gestern bei RTL Nitro dann auch sagte, also Montagabend, Entschuldigung, wir bleiben immer an den Tagen hängen, ihr könnt das ja auch Mittwoch oder Donnerstag hören, der dann sagte, ja, man müsste zusammenarbeiten, so gut es eben geht. Ist natürlich auch eine...
Das klingt also sehr verhalten.
Man kann das auch euphorischer ausdrücken, ja genau. Und das sind Sachen, die dienen der Sache, die er sich ja angeblich in seinen Aussagen so verpflichtet fühlt, nicht. Und da muss man... müssen wir mal abwarten, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen gestaltet. Was mich auch so ein bisschen verwunderte, war an diesem Auftritt bei RTL, dass bei Fee nichts wirklich über dieses Datum Aufstieg hinausgeht. Das kann natürlich sein, wir bündeln alles, wir fokussieren alles auf den Aufstieg, das ist unser einziges Ziel. Aber wir sind natürlich auch jetzt in einem Stadium angelangt, wo man quasi ja schon einen Abstand zu Platz 3 hat und einen riesen Abstand zu Platz 4. Wo man auch mal sagen könnte, so, wir müssen jetzt in den nächsten 2, 3 Spielen gucken, dass wir durch sind und dann planen wir die Bundesliga oder irgendwas mit Blick nach vorne. Hat er in dem ganzen Interview 4-5 Minuten ging's nicht gesagt und da fragt man sich schon, warum macht er das nicht? Was ist nach dem Aufstieg? Aber das sind auch Sachen, da kann man jetzt nur spekulieren, da muss man sich ja abwarten, wie die nächsten Wochen sich. Das hat sicher was auch damit zu tun, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet. Armin Fee hat noch einen Vertrag bis 2020. Ist die auch eine Frage, die sich jetzt stellen wird, ist, spricht der aktuelle Vorstand noch mit Fee oder überlässt man das dem neuen Vorstand? Ich glaube, man wäre gut beraten, dass der Vorstand, der dann kommt, sich seine Geschäftsführer quasi selbst aussuchen kann. Aber das müssen Stefan Müller-Römer und die Vizepräsidenten Toni Schumacher und Markus Ritterbach wissen.
Ja, also es wird noch viel zu klären sein. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es ja oft so ist, gerade so in Führungspositionen, es schaukelt sich alles sehr hoch. Da wird sich gezofft und wenn die Herren sich dann alle mal ein bisschen abgekühlt haben und der Druck von der Öffentlichkeit ist ja jetzt auch da, einfach durch die ganze Berichterstattung ist viel nach außen gedrungen, die werden alle ganz genau hingucken, die FC-Mitglieder und haben ja jetzt mit Müller-Römer einen, in Anführungsstrichen, der Ihren da im Vorstand sitzen. Ich glaube, da musst du dich jetzt zusammenreißen und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass da einfach das Sachliche jetzt wieder ein bisschen reinkommt, eben unter dem Druck auch der Öffentlichkeit und unter dem Druck natürlich des großen Ziels Aufstieg.
Wobei, wenn da immer 5-1 Siege bei rumkommen, ist das alles nicht so wild. Aber, nein, aber sicher sehnt sich der Verein nach Ruhe. Ich glaube, am Ende des Tages braucht dieser Verein wieder einen Vorstand, der hier diesen Geist, der hier 2012 bis 2015, 16 geherrscht hat, wieder reinbringt, irgendwie dieses so ein positives Ding, das derzeit irgendwie nicht, immer noch nicht da ist, trotz allem sportlichen Erfolg. Da muss man sehen, wer das dann ist, ob mit Markus Ritterbach, ob mit Dominik Schumacher, ob ohne die beiden und ein ganz neuer Vorstand. Aber ich glaube, wir werden die wirkliche Ruhe erst haben, wenn die Verhältnisse wieder geklärt sind. Und deshalb ist es eigentlich nicht positiv, dass Werner Spinner jetzt schon gehen musste oder gegangen ist, wie auch immer, weil hätte ich ihm gegönnt, auch wenn er kein einfacher Mann war und gerade ich auch jede Menge Probleme mit ihm hatte, weil Kritikfähigkeit nicht immer ganz oben auf seiner Agenda stand. Ich finde, er hätte es verdient gehabt, dass er noch diesen Ausrutscher gut machen kann und dann als wieder aufgestiegener Präsident abtritt. Das ist jetzt nicht der Fall. Dann würde er am Ende des Tages auch mitleben können. Aber dieses Vakuum und diese krummen Zustände jetzt mit Müller-Römer im Vorstand, die deuten nicht darauf hin, dass es ruhig wird. Ich glaube, ruhig wird es erst ab September, aber mal abwarten. Also ja. Vielleicht kriegen sie es hin.
Über die Verdienste von Werner Spinner haben wir auch noch ausführlich im vergangenen Podcast gesprochen, dass er vor allem in den ersten 4 Jahren sehr viel Gutes auf den Weg gebracht worden ist. Ja, und Stichwort Ruhe. Wir haben es jetzt von der einen Seite ja beleuchtet, also sprich können Ritterboch und Schumacher oder Geschäftsführer Armin Fee mit Müller Römer. Lass es uns jetzt mal von der anderen Seite sehen. Was sagt dir so dein Gefühl? Kann Stefan Müller-Römer das moderieren? Also kann er das irgendwo auf die Sache bringen und weg vom Emotionalen? Also wenn man ihn erlebt hat bei den Mitgliederversammlungen, dann würde ich ihm das durchaus zutrauen, weil gerade Mitgliederversammlungen sind immer sehr emotional aufgeheizt. Er ist sowieso jemand, der bei den Mitgliedern, bei den Fans immer sehr polarisiert. Und er ist trotzdem immer sehr ruhig geblieben in seinen Reden und auch wenn es in die direkte Diskussion ging und hat immer sehr gut argumentiert, wie ich finde. Das muss man ihm lassen, egal wie man jetzt zu ihm steht. Ja, was sagt dir dein Gefühl? Kriegt er das in den Griff? Kriegt er Ruhe rein?
Ich glaube, dass er grundsätzlich, also wenn man, ich war 2003 dabei, als er damals Rolf Biedmann verhinderte, ich war 10 dabei, als er diese Neuauszählung erreichte. Ich war jetzt auch in den letzten Jahren ja immer bei der Mitgliederversammlung dabei, du ja auch. Ich glaube, dass Stefan Müller-Römer am Ende des Tages Emotionalität eher nutzt, als dass er ihr zum Opfer fällt. Also dass er wird halt emotional in Reden, wenn es halt angebracht ist, aber er ist jetzt keiner, der die Fassung verliert in irgendeiner Weise, glaube ich nicht. Deshalb wird es darauf ankommen, wie er und Toni Schumacher und Markus Ritterbach ihre vielleicht vor den persönlichen Animositäten hinten anstellen. Und ansonsten glaube ich, dass er wirklich einer ist, der an der Sache interessiert ist, der am Wohl des Vereins interessiert ist und der da jetzt nicht viel tun wird, um da dagegen zu schießen. Ich glaube, dass er kritische Fragen stellen wird. Es ist die Frage, wie weit kann man kritische Fragen vertragen? Wie weit kann man die auch übertreiben? Also so Anwälte können auch manchmal nervig sein bestimmt, kann ich mir vorstellen.
Extrem hartnäckig sein.
Ja, und deshalb vielleicht nur auch in der einen oder anderen Stelle zurückstecken. Ich glaube am Ende des Tages, dass er das kann. Er kommt jetzt aus einer relativen Position der Stärke in den Vorstand rein. Man weiß auch ja nicht genau, wer soll jetzt für den Vorstand sprechen. Ich finde,
Müller-Römer hat ja nach seiner Wahl gesagt, mir ist das im Grunde Schluppe, mir ist das unwichtig, ob ich jetzt tatsächlich satzungsgemäß der Interimspräsident bin oder ob ich ein gleichberechtigtes Vorstandsmitglied bin. Wir müssen uns einfach als Team zusammenraufen und kollegial miteinander zusammenarbeiten. So hat das ungefähr sinngemäß formuliert. Also hat sich da schon sehr persönlich gegeben und teamfähig präsidial. Ja.
Nein, aber es
ist, und den Aufstieg überall alles gestellt.
Ja. Genau. Ja, es wird da, also sicher wird es dann halt die Frage sein, wenn Anfragen kommen, wer spricht dann vor einer Kamera oder vor, wenn du dein Mikro dabei hast. Ich weiß nicht, nach der Erfahrung von Samstag kann es auch sein, dass Markus Ritterbach sagt, Stefan, mach du das lieber. Oder der Toni kommt nochmal nach vorne, kann auch sein. Also ich meine,
vielleicht beide, wechseln sie sich einfach ab,
ja,
so wie unsere Stürmer, Terodde, Modest, Cordoba. Jeder darf mal einen versenken.
Die nächste Büffelherde, nur diesmal im Vorstand, ne? Aber gut, ich bin mal gespannt. Solange das alles ja jetzt in sportlichen, ordentlichen Fahrwassern läuft und vielleicht die Konflikte ein bisschen runtergefahren werden, werden die das, glaube ich, handeln, alle drei. Ich weiß nicht, wissen nicht warum, weil sie sind ja alle auch erwachsene Leute und
Ja, und es geht um den Verein und der Verein sollte immer über allem stehen. Ne?
Ja.
Und ich denke, das wird auch jeder der Herren verinnerlicht haben und hoffentlich dementsprechend auch so handeln. Und Klarheit haben wir aber definitiv in der Sache Müller-Römer und nächste Mitgliederversammlung dann im September. Da hat er nämlich klargestellt, ich trete nicht an, weder als Kandidat für das Präsidentenamt noch als Vizepräsident. Also das ist definitiv vom Tisch. Da gab es ja auch so manchen, auch in den sozialen Medien, der da geunkt hat, der wollte eh nur an die Macht und zack, jetzt versucht er auch langfristig Präsident zu werden oder zumindest Vizepräsident. Also das ist, können wir wegräumen, abräumen, das ist geklärt, der Fall.
Ich denke, dass
da gibt es auch keinen Zurückrudern mehr. Also wenn das so klar sagt, dann ist das Thema durch.
Ich denke, dass der Mitgliederrat auch auf einem guten Weg ist, einen neuen Vorstand zu finden. Da würde er sein Amtsleiter zwar ruhen lassen, aber in dieser Kommission kann er weiter mitwirken. Da könntest du oder ich auch mitwirken, weil das ist jetzt nicht funktionsgebunden. Abstimmen kann er natürlich nicht darüber, weil das vom Mitgliederrat nominiert wird. Von daher würde da, spielt er natürlich jetzt eine wichtige Rolle in dem Verein. Er würde gut daran tun, sich nicht zu sehr in den Vordergrund zu spielen, aber ich glaube, das weiß er auch. Und ansonsten werden wir am Sonntag die ersten Bilder vom neuen Vorstand des 1. FC Köln auf der Tribüne haben. Mal gucken, ob sie zusammen kuscheln oder sich ein bisschen auseinandersetzen. Ich bin gespannt.
Gemeinsam diese Hymne singen können sie ja noch nicht, weil es ein Auswärtsspiel ist.
Genau,
aber sonst wären die Bilder noch schöner, so, mit dem Schal vorne weg. Und
die Bilder werdet ihr bei mir sehen. Der Guido wird euch erzählen, was los ist. Und zwar wo?
Wir sind live dabei, ne? Beim MSV Duisburg am Sonntag 13:30 ist Anpfiff. Also ihr könnt live dabei sein bei Radio Köln über die 107,1 oder die kompletten 90 Minuten im Netz. fc-radio.de, würde mich sehr freuen.
Ja, und ich bin auch da und verfolgen das Spiel natürlich auch live am Live-Ticker. Montagmorgen gibt es dann die gepeilten Erkenntnisse, falls ihr sie noch nicht online gelesen habt, in der Zeitung. Und nächste Woche freuen wir auch uns wieder, euch zu hören im nächsten FC-Podcast.
Bis dann, macht's gut.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.